Ich liebe Filme, die mit so einem richtig guten, vielleicht sogar etwas überraschenden Happy End aufhören. Ja, ihr kennt solche Filme. So ein Film, wie ich ihn mir vorstellen könnte in dieser Kategorie, wäre so ein junges Paar, ganz glücklich miteinander, plant die Hochzeit, kauft vielleicht gerade schon die Ringe oder irgend sowas. Und dann nächste Szene, wir sehen, jetzt muss der junge Mann zur Arbeit. Er arbeitet in einem Restaurant und während des Arbeitstages gehen die Textnachrichten hin und her. Die Sehnsucht nach der Verlobten ist riesengroß. Und dann leert sich das Restaurant und wir sehen die letzte Nachricht. Ich kann es gar nicht abwarten. Bald ist Schluss, dann sehen wir uns wieder. Alle verlassen das Restaurant. Nur noch eine Gruppe sitzt dort, sehr fein gekleidete Leute. Und plötzlich, die Türen gehen auf, eine Terrortruppe kommt rein, nimmt diese ganze Sippe gefangen und der Kellner, der dabei steht, wird mitgenommen. Sie sind auf einmal in einem dunklen Raum und stellt sich heraus, diese Gruppe, die dort war, das war eine Mafia-Gruppe und die anderen, das ist ein anderer Clan und da gibt es große Kämpfe untereinander und es soll viel Geld erpresst werden und es ist alles sehr aufregend und die junge Frau wartet auf ihren Verlobten und er kommt nicht. Und irgendwann erfährt sie, er ist gekidnappt worden und es ist alles ganz dramatisch. Und jetzt werden die Kidnapper richtig böse, weil keine Lösegeldforderungen erhört werden. Fangen sie an, einen nach dem anderen aus dieser Familie zu töten. Und der Kellner wird für den Sohn des Mafiabosses gehalten. Und dann ist es an der Reihe, dass er dran ist. Alle Befreiungsversuche scheitern, alle Fluchtversuche scheitern. Er ist durchgeschwitzt, er ist verletzt. Und jetzt kommt das Ende. Melancholische Musik. Passend dazu prasselt draußen der Regen gegen die Fensterscheiben. Nochmal die Blende auf die Verlobte, die weint, vor ihrem Bett niederkniet und noch betet, verzweifelt ist. Und dann sehen wir in Slow Motion, der Gangsterboss nimmt die Waffe, richtet sie auf den Kellner, sein Finger am Abzug. Und in dem Moment gehen die Türen auf und die Polizei stürmt rein und alles wird gut. Und der Verlobte kommt zu seiner Verlobten draußen im strömenden Regen zwischen den Polizeiautos, nehmen sie sich in die Arme und der Film endet. Happy End. Nun, so muss ein guter Film laufen. Und wenn ein Film mal nicht so endet, wenn es statt einem Happy End mal ein Sad End gibt, dann lässt uns das oft sehr bedrückt zurück. Nun, wir wissen, die Bibel hat eine große Geschichte und sie endet mit einem Happy End, das wie in jedem guten Film natürlich nicht wirklich das Ende aller Dinge ist. Aber in der Bibel finden wir auch Berichte, ja ganze Bücher, die eben nicht auf einem Happy End enden. Und zu einem solchen Buch, zu einem solchen Kapitel kommen wir heute. Wir beenden heute unsere Predigtserie durch das erste Buch Samuel, das wir seit Wochen und Monaten Stück für Stück durchgearbeitet haben. Und wenn wir das Buch noch nie gelesen haben, dann ist vielleicht die Erwartung, dass jetzt am Ende dieses ersten Teils der beiden Samuel-Bücher es zu einem Happy End kommt. Wir werden sehen, was wir hier lesen, ist im ersten Moment überhaupt nicht das, was wir uns vielleicht erhoffen würden. Wie schon im Großteil des Buches tobt ein Kampf zwischen Israel und den Philistern. Und ich lese uns aus 1. Samuel 31, beginnend mit Vers 1. Wenn ihr mitlesen wollt, in den ausliegenden Bibeln sind das die Seiten 310 und 311. Die Philister aber kämpften gegen Israel. Und die Männer Israels flohen vor den Philistern und blieben erschlagen liegen auf dem Gebirge Gilboa. Und die Philister waren hinter Saul und seinen Söhnen her und erschlugen Jonathan und Abinadab und Malchischua, die Söhne Sauls. Und der Kampf tobte heftig um Saul und die Bogenschützen fanden ihn und er wurde schwer verwundet von den Schützen. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Zieh dein Schwert und erstich mich damit, dass nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und treiben ihren Spott mit mir. Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Als nun sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. So starben Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle seine Männer miteinander an diesem Tage. Als aber die Männer Israels, die jenseits der Ebene und gegen den Jordan hin wohnten, sahen, dass die Männer Israels geflohen und Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie die Städte und flohen auch. Da kamen die Philister und wohnten darin. Am anderen Tag kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern, und fanden Saul und seine drei Söhne, wie sie gefallen, auf dem Gebirge Gilboa lagen. Da hieben sie ihm sein Haupt ab und nahmen ihm seine Rüstung ab und sandten sie im Philisterland umher, um es zu verkünden im Hause ihrer Götzen und unter dem Volk. Und sie legten seine Rüstung in das Haus der Astarte, aber seinen Leichnam hängten sie auf an die Mauer von Bethshean. Als die Leute von Jabesh in Gilead hörten, was die Philister Saul angetan hatten, machten sich alle streitbaren Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen die Leichname Sauls und seiner Söhne von der Mauer zu Bethshean und brachten sie nach Jabesch und salbten sie dort. Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter dem Tamariskenbaum bei Jabesch und fasteten 7 Tage. Was für ein düsteres Kapitel. Hier lesen wir von dieser vernichtenden Niederlage von Gottes Volk. Israel schwer geschlagen, die Truppen Sauls komplett hingerichtet. Die Söhne Sauls, unter ihnen der so wunderbare Jonathan, zu Tode gebracht, getötet. Und König Saul schwer verletzt und sein Waffenträger will ihn nicht töten. Und so begeht er Selbstmord und dann sein Waffenträger mit ihm. Ja, was wir in Vers 6 lesen, das beschreibt dieses ganze Ausmaß des Dramas. So starben Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle seine Männer miteinander an diesem Tag. Und dann kommt es noch schlimmer. Ja, die Philister finden die Leichname und schänden sie. Sie schlagen den Kopf ab und tragen Kopf und Rüstung durchs Land. Sie feiern ihren Sieg. Und dann hängen sie die enthaupteten Leichname von Saul und seinen Söhnen an die Stadtmauer. Die Stadtmauer einer jüdischen Stadt. Auch wenn das Schauspiel letztendlich durch mutige Krieger zu einem Ende kommt, die Leichname abnehmen und sie letztendlich beerdigen. Das Buch endet mit 7 Tagen Trauer. Kein Happy End. Für sich genommen ist dieses Kapitel einfach nur Drama. Nicht erbaulich. Aber ihr seid heute nicht gekommen, um eine nicht erbauliche Predigt zu hören. Was machen wir da? Nun, ich glaube, wenn wir dieses Kapitel einbetten in seinen größeren Kontext, dann hat dieses an sich sehr dramatische Kapitel, das Potenzial für uns, Wegweiser zu werden hin zu einem Happy End. Und deswegen wollen wir am Ende der Predigtserie durch das erste Buch Samuel noch einmal das ganze Buch 1. Samuel betrachten und dann schauen, wie Kapitel 31 zu dem ganzen Buch passt. Bevor wir das tun, möchte ich mit uns beten, dass Gott uns hilft bei diesem etwas längeren Predigttext. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben. Wir wollen dir danken, dass dein Wort lebendig und kräftig ist und dass es uns ins Leben spricht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Herzen auftust, dass wir Acht haben auf das, was du uns durch das erste Buch Samuel zu sagen hast. Auf dass dieses Buch uns ein Wegweiser wird hin zu einem wahrhaftigen Happy End, das kein Ende ist, sondern mündet in einer ewigen Herrlichkeit. So sprich du durch dein Wort. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Das erste Buch Samuel lässt sich im Prinzip gliedern so in 3 große Teile. mit jeweils einer Hauptperson, um die es dort geht. Dabei werden wir sehen, diese Teile sind eng miteinander verwoben. Aber am Anfang taucht vor allem Samuel auf, nachdem das Buch benannt ist. Dann König Saul, über dessen Ende wir gerade gehört haben. Und dann der zukünftige König David. Das Buch beginnt in Kapitel 1. Wenn ihr mitblättern wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Das ist vielleicht hilfreich, nochmal das Buch so vor Augen zu haben. Das beginnt damit, dass ein Mann namens Elkanah mit seiner Frau Hannah nach Siloa zieht, um dort Gott anzubeten. Hannah ist dabei sehr traurig. Sie ist unfruchtbar und deshalb kinderlos und hat große Sehnsucht nach einem Kind. Sie fühlt sich verspottet von Nebenfrauen und dann geht sie zum Tempel oder besser zur Stiftshütte und klagt Gott ihr Leid. Der Priester Eli sieht sie, wie sie dort verzweifelt betet. Aber anstatt sie zu ermutigen und zu sehen, dass diese geplagte Frau Gott ihr Herz ausschüttet, interpretiert er das alles falsch und klagt sie noch dafür an, dass sie angeblich betrunken sei. Aber Gott hört Hannas Gebet. Nach langen Jahren wird sie endlich schwanger. Sie bringt einen Sohn zur Welt, sie nennt ihn Samuel. Und zu Beginn von Kapitel 2 folgt dann das wunderbare Dankgebet der Hannah für diesen Sohn, den sie dann Eli bringt und Gott weiht. Und dieses Gebet der Hannah, das wir gerade in der Textlesung gehört haben, ist wirklich wegweisend für das ganze Buch. Wir haben das gehört, wie Gott dort beschrieben wird als ein heiliger Gott, als ein mächtiger Gott, als ein Gott, der jede Not sieht. Ein Gott, der alles verändern kann. So heißt es dort im Vers 7, der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Oder in Vers 9, er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Also Gott wird beschrieben als ein Gott, der gerade auch die Armen und Leidenden und Geplagten und Verfolgten dieser Welt im Blick hat. Die Mächtigen werden gewarnt, dass sie dem Herrn nicht gewachsen sind, dass er eines Tages richten wird. Aber wer auf ihn vertraut, das macht dieses Gebet auch deutlich, der wird ein Happy End erleben. Und genau das sehen wir dann in gewisser Weise im weiteren Fortgang, in der Entwicklung vom Leben von Samuel. Er ist nun an der Stiftshütte bei Eli, beim Priester Eli, der für ihn zum Mentor wird. Und wir sehen dann die Söhne Elis, das sind ganz korrupte Jungs. Aber Samuel wächst heran zu einem jungen Mann, der ganz Gott hingegeben lebt. Eli lässt seine Söhne in ihrem Bösen treiben und letztendlich macht Gott deutlich, dass Eli und seine Söhne dafür gerichtet werden. Und so kommen sie an einem Tag zu Tode. Kein Happy End für Eli und seine Söhne. Aber Samuel steigt zugleich auf zum Leiter über das ganze Volk Israel. Und an dieser Stelle sieht es so aus, als wenn Samuels Leben ein Happy End hat. Doch das Volk Israel, das hat so ganz eigene Vorstellungen und Wünsche. Und deswegen kommen sie eines Tages zu Samuel und fordern von Samuel, dass er, der bisher der Leiter des Volkes ist, dem Volk nun einen König geben soll, und zwar einen König, so wie ihn die Heiden haben. Samuel ist außer sich. Wir lesen das in Kapitel 8, Vers 6. Das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Also tut Samuel, was das Volk will, im Auftrag Gottes gibt er ihnen einen König, wie ihn die Heiden haben. Und es wird schnell klar, dass das ungefähr das Schlechteste ist, was dem Volk geschehen konnte. Das ist vielleicht eine erste wichtige Lektion für uns. Nicht alles, wonach wir uns sehnen, ist wirklich gut für uns. Nicht alles, was wir uns wünschen, und vor allem, wenn das, was wir uns wünschen, nicht eindeutig Gottes Willen entspricht, wird zu einem Happy End führen. Nicht ganz im Gegenteil, wenn unsere Sehnsüchte nach etwas verlangen, was Gott uns nicht zusagt, was Gott uns nicht geben will, dann sollten wir dankbar sein, wenn Gott es uns nicht gibt. Denn hier, wo das Volk bekommt, was es will, wird es ihnen nicht zu einem Segen, sondern zu einem Fluch. Das sehen wir dann beginnend in Kapitel 9. Samuel salbt Saul zum König. Er ist ein Herrscher, wie ihn die Heiden haben, eine imposante Gestalt. Es gibt einen halbwegs verheißungsvollen Gewinn, wo er erste Schlachten schlägt und gewinnt. Aber dann sehen wir relativ bald, dass er ein König ist, der Dinge selbst in die Hand nimmt. In Kapitel 13 lesen wir, dass in einer ganz schwierigen Situation, als die Philister mal wieder angreifen und Gott Saul gesagt hat, er soll 7 Tage warten, bis Samuel kommt, der dann Gott Opfer bringen wird und dann wird Gott mit seinem Volk sein und den Sieg schenken, dass Saul in dieser Situation die Geduld verliert. Der Gegner scheint übermächtig, es sammeln sich immer mehr Gegner und die eigenen Truppen werden nervös und die ersten machen sich aus dem Staub. Und so denkt sich Saul, ich kann nicht warten auf das, was Gott gesagt hat. Ich muss die Dinge jetzt selbst in die Hand nehmen. Und so entscheidet er sich, das zu tun, was ihm streng untersagt war, nämlich Gott Opfer zu bringen, eine Aufgabe, die nur den Priestern zustand, zu der Samuel kommen sollte. Er denkt, wenn ich jetzt Gott Opfer bringe, dann wird Gott uns schon helfen, dann werden wir die Schlacht gewinnen. Nun, es kommt, wie es kommen muss. In dem Moment, wo er die Opfer bringt, taucht endlich Samuel auf. Saul versucht sich noch zu rechtfertigen. Er tut genau das, was wir alle immer wieder tun, wenn wir überführt werden davon, dass wir Gott nicht vertraut haben und unsere eigenen Wege gegangen sind. Wir haben immer eine gute Erklärung parat. Oder? Okay, ihr vielleicht nicht, ich schon. Okay, ihr auch. Aber Samuel lässt das nicht gelten. Samuel nennt die Dinge beim Namen und er spricht Gottes Gericht in die Situation. 1. Samuel 13, Vers 13. Du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Und auch im Fortgang erweist sich Saul als ein Mann, der Gottes Wort nicht allzu ernst nimmt und Gottes Volk nicht in guter Weise leitet. Gegen Gottes eindeutigen Auftrag bereichern Saul und seine Männer sich an den Amalekitern, die sie besiegen konnten, nur weil Gott ihnen den Sieg geschenkt hat. Sie bilden sich ein, das geht schon. Wiederum hat er Ausreden parat, als Samuel kommt. Gott hatte Samuel offenbart, was dort geschehen war, denn Gott sieht alles und weiß alles. Und wiederum werden die Ausreden Saul nicht helfen. Wiederum spricht Samuel Gericht, Gottes Urteil. Samuel spricht zu Saul, weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Nun, das ist 1. Samuel 15. Tatsächlich wird Saul noch eine lange Zeit regieren. Wir lesen ja erst in Kapitel 31 vom Ende seiner Regentschaft. Und das heißt, über viele Jahre, über viele Kapitel in diesem Buch könnte man den Eindruck haben, dass Gottes Gerichtsankündigungen vielleicht doch nicht so ernst zu nehmen sind. Ja, er hat das zwar mal gesagt, aber Saul regiert ja weiter. Bis wir dann zum Schlusskapitel kommen, das wir gerade gehört haben. Und hier wird deutlich, dass Gott es nicht dauerhaft zulässt, wenn Menschen sich gegen ihn und gegen sein heiliges Wort stellen. Nicht, wer Gott nicht vertraut, sondern seine eigenen Wege geht, wird erleben müssen, dass diese Wege nicht zu einem Happy End führen. Das darf uns herausfordern. Welche Hoffnungen und Wünsche nehmen aktuell in deinem Herzen und in deinen Gedanken sehr viel Raum ein? Vielleicht der Wunsch danach, dass eine schwierige berufliche Situation sich endlich zum Guten wendet, dass du endlich eine Beförderung bekommst, dass du vielleicht, der du Sehnsucht hast, nach Partnerschaft endlich einen Partner findest? dass du mehr Anerkennung findest bei den Menschen, vor allem bei denen, die dir wichtig sind, dass deine Zuneigung irgendwie auch von ihnen zurückkommt? Hast du Sehnsucht nach Dingen, die viel Geld erfordern, das du nicht hast? Wünschst du dir, dass eine lange Leidenszeit endlich zu einem Ende kommt? Ich möchte das deutlich sagen, viele dieser Wünsche und Sehnsüchte sind sehr real. Und es ist okay, Wünsche und Sehnsüchte zu haben. Es ist in Ordnung, sich zu wünschen, dass Leid endet, dass wir Glück finden. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Hannah ging einst in den Tempel und brachte ihre Sehnsucht, ihre Wünsche, ihre Verzweiflung im Gebet vor Gott. Aber bei Saul sehen wir einen ganz anderen Weg. Welchen Weg gehst du? Stell dir konkret vor, du hättest eine Chance, dass deine Sehnsüchte und Wünsche in Erfüllung gehen, nur müsstest du dafür gewisse Abstriche im Hinblick auf das machen, was Gott dir in seinem Wort sagt. Bleibst du Gott treu, auch wenn dich das zumindest vorerst deine Träume kosten kann? Vertraust du darauf, dass Gott gut und mächtig ist und er gute Gründe dafür hat, wenn er seinen geliebten Kindern etwas Gutes, zumindest vorerst, vorenthält? Wir sehen, Saul tut das nicht. Er vertraut Gott nicht. Er konnte sich nicht mit dem zufrieden geben, was Gott ihm gab. Er nahm sich auch noch das, was Gott ihm eigentlich verboten hatte zu nehmen. Und er war nicht bereit zu warten auf Gottes perfektes Timing. Er vertraute mehr dem, was er selber wahrnahm und dachte. Und deswegen tat er, was ihm verboten war. Natürlich hat Saul sich von diesen Dingen versprochen, dass das zu einem guten Ende führt, zu einem Happy End. Aber es führt ins Desaster. Statt des erhofften Happy Ends gibt es nur den Tod. Schließlich sehen wir ab Kapitel 16 die Geschichte Davids. David ist der Mann, der eines Tages zum König nach dem Herzen Gottes sein wird. Samuel findet den unbedeutenden Hirtenjungen David und er salbt ihn für einen zukünftigen Königsdienst. Nun, noch war es nicht so weit. In Kapitel 17 lesen wir vom ersten öffentlichen Auftritt von David. Da ist die Situation mal wieder so, dass Israel in einem Krieg ist mit den Philistern und ein Riese unter den Philistern, Goliath, verspottet die Israeliten und sagt, komm, lasst uns den Kampf führen, einer gegen einen, stellvertretend für das ganze Volk. Aber keiner unter den Israeliten findet sich, der bereit ist, gegen ihn zu kämpfen. Dann taucht David auf, noch viel zu jung, um zu kämpfen, nur hingesandt von seinem Vater, um Proviant zu bringen für seine älteren Brüder. Und David hört Goliaths Spott. Und er schockiert, dass keiner bereit ist, gegen ihn aufzustehen. Nicht mal Saul. Nun, David sagt, ich bin bereit, in den Kampf zu ziehen. Das ist absurd. Er wird verspottet dafür. Keiner nimmt ihn ernst. Wie kann so ein Halbwüchsiger gegen einen solch mächtigen Krieger überhaupt nur denken, dass er gegen den kämpfen könnte, eine Chance hätte gegen ihn? Doch nachdem David darauf beharrt, lässt sich König Saul darauf ein und schickt David in den Kampf. Und tatsächlich, wie bei jeder guten Geschichte mit einem Happy End, der von den Menschen für nichts geachtete, aber von Gott gesalbte, gewinnt stellvertretend für das Volk, für viele Menschen den Sieg und besiegt den übermächtigen, scheinbar übermächtigen Feind. Von daher ist David immer in Sauls Nähe. Sauls Sohn Jonathan wird zum besten Freund von David. Sauls Tochter Michael wird zu Davids Ehefrau. Nur Saul selbst wird immer ablehnender gegenüber David. Er neidet ihm seine Erfolge. Er ist eifersüchtig auf diesen jungen Mann, dem die Herzen der Menschen zufliegen. Und so wächst in ihm ein Zorn, ein Hass. Mehrfach versucht, Saul, David zu töten. Letztendlich muss David fliehen. Saul lässt trotzdem nicht locker, er jagt ihm nach. Und mehrfach kriegen wir den Eindruck, dass David nur deshalb überhaupt noch überlebt, weil es scheinbar ganz zufällige, glückliche Fügungen gibt. Nicht zu dieser Zeit, im Fortgang des ersten Buchs Samuels, deutet nichts, aber auch wirklich gar nichts auf ein Happy End hin. Dann ergeben sich zweimal Situationen, wo David plötzlich Saul töten könnte, wo es so kommt, dass Saul ihm ausgeliefert ist, aber David weiß, das kommt für ihn nicht in Frage. Er nimmt die Dinge nicht selbst in die Hand. In großer Demut bleibt er dem von Gott eingesetzten König Saul treu ergeben. Er wartet geduldig auf den Tag, an dem Gott ihn zum König machen wird, wenn Gott so will. Ihr Lieben, wenngleich David nicht perfekt ist, auch das wird im Fortgang des Buches deutlich, ist David doch ein großes Vorbild für uns alle. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein treuer und demütiger Diener, der auch in schweren Zeiten meist geduldig alles aus Gottes Hand nimmt. Gerade auch das Leid und die Nöte. Und er vertraut darauf, dass Gott alles wenden kann. Ich denke, Davids Vorbild darf uns herausfordern und es darf uns inspirieren. Also lieber Christ, vertraust du Gott auch dann, wenn er zulässt, dass deine Lebensumstände scheinbar gar nicht gut sind? Bleibst du ihm treu auch dann noch, wenn das bedeutet, dass du dafür Nachteile in Kauf nehmen musst? Dass manche Hoffnungen und Träume zumindest vorerst nicht erfüllt werden? Hältst du an Gott fest, auch dann noch, wenn das an ihm Festhalten einhergeht mit Schwierigkeiten, mit Entbehrungen, mit Leid? Lieber Christ, sei ermutigt. Sei ermutigt durch das Vorbild Davids. Gott kann alles wenden. Es mag manchmal so scheinen, als würden die Gottlosen triumphieren und die, die gottesfürchtig leben, letztendlich die Dummen sein. Aber das ist immer nur eine Momentaufnahme. Wie Hannah es in ihrem Lied in Kapitel 2 sagt, der Herr wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Seht ihr, David vertraut in Demut und Geduld auf Gott. Auf Gottes perfektes Timing. Damit ist David wirklich das komplette Gegenteil von Saul. Und Davids Leben, durch all die Nöte und Leiden und Schwierigkeiten, die er gehen muss, führt letztendlich hin zu einem Happy End. So kommen wir zu Kapitel 31. Saul, der seine eigenen Wege gegangen ist, scheitert. Er liegt dort, schwer verwundet auf dem Schlachtfeld, stürzt sich in sein eigenes Schwert, wird noch von den Feinden verspottet. Was bedeutet das für David? Die Zeit der Verfolgung und des Leidens hat ein Ende. David kann zurückkehren nach Israel und wird der neue König über Gottes Volk. Es kommt genau so, wie Hannah es in ihrem Lied angekündigt hatte. Die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Der Weg ist frei. Jetzt kann der von Gott Auserwählte die Macht übernehmen. Happy End? Also sollten wir uns nicht eigentlich freuen anhand unseres Kapitels? So düster es erstmal klingt. Oder allgemeiner gefragt, ist der Tod von bösen Menschen nicht etwas, das uns eigentlich froh und dankbar machen sollte? Gar nicht so einfach, ne? Was sagen wir da jetzt? Vielleicht hast du in deinem Herzen eine gewisse Reaktion und überlegst dir, ist das jetzt die richtige? Darf man das in der Kirche sagen? Sollten wir uns freuen, wenn böse, gottlose Menschen von Gott gerichtet werden? Nun, ich erinnere mich gut daran, wie manche Nachrichten, die ich im Laufe meines Lebens gehört habe, mich in diese Situation brachten, wo ich dachte, ich glaube, es ist gut, dass er tot ist, aber ich weiß nicht so genau. Das erste Mal, dass ich das in meinem Leben sehr bewusst wahrgenommen habe, war 1989, Weihnachten, als der rumänische Despot Nicolae Ceausescu hingerichtet wurde. Ein Mann, von dem man in den Wochen und Monaten davor gehört hatte, wie er sein Volk unterdrückt hatte, was für dramatisch, für grausame Umstände in seinem Land herrschten. Und endlich war er tot. Die Jungen unter uns haben keine Ahnung, von wem ich rede, die Älteren haben gerade alle genickt. Aber vielleicht die nächste Generation kennt zumindest noch Saddam Hussein, den irakischen Diktator. Ich kann mich noch gut erinnern, damals in den USA gelebt, wie Menschen gefeiert haben, als Saddam Hussein tot war. Oder in 2011, Osama Bin Laden, der große Terrorchef. In gewisser Weise waren die Nachrichten von dem Tod dieser Männer jeweils ein Happy End, weil die Zeit der Unterdrückung, der Gewalt, des Terrors ein Ende hatte. Und doch lässt uns eine solche Nachricht wahrscheinlich auch deshalb ein bisschen mit einem unguten Gefühl, weil wenn wir ehrlich darüber nachdenken, wir sagen müssen, auch wir sind ja nicht immer vollkommen gut. Auch wir können im gerechten Gericht des heiligen Gottes nicht bestehen. Die Gefahr ist, wenn wir so ein Buch lesen, das erste Buch Samuel, dann wissen wir sofort, mit wem wir uns identifizieren. Natürlich mit Samuel und mit David oder Jonathan. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir doch eingestehen, dass wir immer wieder auch ein bisschen was von Saul in uns tragen, oder? Wir alle misstrauen dem vollkommen Guten, dem vollkommen weisen Gott immer mal wieder. Das zeigen wir doch darin, dass wir eben nicht in allen Dingen gehorsam sind. Oder bist du die große Ausnahme? Wir alle zeigen immer wieder, dass wir nicht so vertrauen, nicht so leben, nicht so geduldig und gehorsam, leidensbereit unseren Weg gehen. Sondern immer wieder, so wie Saul einst, unser Vertrauen auf Gott verlieren und unsere eigenen Wege gehen. Ja, tatsächlich trifft das ja sogar auf David zu. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass David auch nicht immer voller Gottvertrauen lebte. Auch er zeigte an bestimmten Situationen, so vorbildlich sein Leben sonst auch war, dass er nicht immer auf Gott vertraut. Und deswegen, ihr Lieben, brauchen wir mehr als nur ein gutes und inspirierendes Vorbild, so wie David es sicher war. Wir und David und alle anderen Menschen brauchen den, auf den David uns hinweisen soll. Gott hat uns dieses erste Buch Samuel vor allem auch deshalb gegeben, weil uns darin derjenige vor Augen geführt wird, der wie kaum ein anderer ein Schatten, ein Hinweis ist auf den, der wirklich kommen sollte, gut 1000 Jahre später, Jesus Christus. So wie einst David wurde auch Jesus von den Menschen für nichts geachtet. So wie einst David errang auch Jesus als der Gesalbte Gottes stellvertretend für viele den Sieg über einen übermächtigen Feind. Nur der Feind, gegen den Jesus siegte, war nicht einfach nur ein großer Krieger. Es war der Fürst dieser Welt, der Teufel selbst. Und der Weg, wie Jesus den Sieg errang, war nicht, indem er triumphierte in einer Schlacht, sondern sein Leben gab. Denn dazu war er gekommen. Jesus Christus kam, um das Leben zu leben, das wir hätten leben sollen. Er lebte voller Geduld. Gleich zu Beginn seines öffentlichen Auftretens taucht der Teufel auf und bietet Jesus an, dass er sich den Weg durch Leid und Schmach ersparen könnte, wenn er sich nur beugt vor dem Teufel und der würde ihm alles geben, wonach doch dem Menschenherz verlangt. Aber Jesus ließ sich nicht versuchen. Er blieb geduldig und er ging den Weg, den Gott für ihn geplant hatte. Er lebte im vollkommenen Gehorsam und war bereit, den Weg des Leidens, der Erniedrigung, der Schmach zu gehen. Und so ging er durchs Leben, bis dahin, dass er von einem seiner Jünger verraten wurde. Er wurde verspottet, wurde verhaftet, er wurde gefoltert und letztendlich brutal an ein Holzkreuz genagelt. Doch Jesus starb dort. Nach dem guten Plan, den er zusammen mit seinem Vater gemacht hatte, um dort die gerechte Strafe auf sich zu nehmen, die wir alle verdient gehabt hätten, weil wir eben nicht immer Gott treu gelebt haben. Und dann hat er den großen Feind besiegt in seiner Auferstehung. Er triumphierte über Teufel und Tod. Und er lädt uns nun ein, unsere Schuld zu ihm zu bringen. Einzugestehen, dass wir nicht immer so leben, wie wir es sollten. Und deswegen ist genauso wie einst Saul verdient gehabt hätten, gerichtet zu werden. Und Jesus sagt uns, wenn ihr das eingesteht und mir eure Schuld bringt, dann nehme ich das gerechte Gericht auf mich. Dann bin ich für euch bereits am Kreuz gestorben, sodass ihr ewig leben könnt. Ihr Lieben, und so muss unser Leben, so muss dein Leben nicht im Desaster enden. Wenn du heute hier bist und bisher noch versuchst, aus eigener Kraft deinen Weg hin zu einem Happy End zu finden, dann möchte ich dir sagen, dieser Weg wird scheitern. Es wird dir nicht gelingen. Und ich glaube, du ahnst das schon. Weil du merkst, dass du dir vieles vornimmst und doch vieles nicht gelingt. Und selbst wenn dir sehr viel gelingt, lass dich ermahnen, lass dich warnen. Denk an Saul. Sein Weg endet letztendlich im Desaster und dein Weg wird genauso enden, wenn du nicht umkehrst zu dem, der allein in der Lage ist, dich zu retten. Deswegen erkenne Jesus an als den Retter, den du brauchst. Gib ihm deine Schuld und finde bei ihm den, der für dich so gelebt hat, wie du hättest leben sollen. Und dann folge ihm nach. Vertraue dich ihm an, dass er einen guten Weg für dich hat, einen Weg in der Nachfolge Jesu, der deshalb sicher bei einem Happy End enden wird und dann weitergeht für alle Ewigkeit. Lieber Christ, das darf uns wirklich froh machen. Unser irdisches Leben wird irgendwann enden und was dann folgt, ist ein ewiges Happy End. Dort wird uns nichts fehlen. Alle Sehnsüchte, alle Hoffnungen und Wünsche, die dann dein gereinigtes Herz noch hat, werden ihre Erfüllung finden. Der Herr hält für dich bereit, das, wonach du dich im tiefsten Innersten sehnst. Manches davon wird er uns Christen schon hier auf Erden geben. Und in Fülle werden wir es haben, wenn wir bei ihm ankommen. Ihr Lieben, das ist die große Lektion, die uns das erste Buch Samuel lehrt. Die von den Menschen selbst erdachten Wege führen ins Desaster. Aber wer auf Gott vertraut, der wird das Happy End erleben. Und so möchte ich für uns beten. Ich möchte beten, dass diese Predigtserie nachwirkt in unserem Leben. Auf dass wir den guten Weg gehen. Bis hin zur Herrlichkeit. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, dass du ein guter, ein liebender Vater bist. Danke, dass du uns das so großartig zeigst in Jesus Christus, durch den du zu uns gekommen bist, um nicht um uns zu richten, sondern um jeden, der sich ihm anvertraut, zu retten. Danke, dass du so geduldig mit uns bist. Danke, dass du ein Gott bist, der keine Freude am Tod der Gottlosen hat, sondern dass du uns rufst, zu dir umzukehren, uns dir anzuvertrauen. Herr, ich bete, wenn jemand unter uns ist, der noch seine eigenen Wege geht, dass du ihn, dass du sie zur Umkehr führst. Herr, ich bete für all die unter uns, die dich aus dem Blick verloren haben, die angefangen haben, eigene Wege zu gehen, dass du uns zur Buße führst durch deinen Geist. Und ich bete für all die, die dir in dieser Zeit treu nachfolgen, aber vielleicht leiden und zweifeln, dass du sie in ihrem Glauben, in ihrem Vertrauen stärkst, dass der Weg dir nach der Weg hin zur Herrlichkeit ist in Ewigkeit. Also wirke du durch dein Wort in unseren Herzen und rüste uns zu, einem Leben im Gehorsam, in geduldiger Nachfolge. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.